Super Tuesday, der Profil-Podcast zur US-Wahl 2020.
Hallo und willkommen zu Super Tuesday, dem Profil-Podcast zur US-Wahl 2020. Ich bin Siobhan Geetz aus der Profil-Auslandsredaktion und spreche heute mit einer Expertin über die aktuellen Entwicklungen im Wahlkampf. 11 Wochen sind es noch bis zur Präsidentenwahl am 3. November. Bisher war der Wahlkampf hitzig. Trump liegt in den Umfragen weit hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden zurück. Trump hat wohl vor allem wegen seinem Missmanagement in der Corona-Krise an Unterstützung verloren. Jetzt kommt ein Streit über die amerikanische Post dazu. Wegen Covid-19 wollen einige Bundesstaaten die Möglichkeit zur Briefwahl ausweiten. Einige wollen sogar komplett auf Briefwahl umstellen. Laut Schätzungen könnten damit bis zu 3/4 der Wählerinnen und Wähler ihre Stimme auf diese Weise abgeben. Aber Trump will das verhindern. Er untergräbt das Vertrauen in die Briefwahl. Sie erleichtere Wahlbetrug, sagt er regelmäßig. Von Briefwahlen würden vor allem die Demokraten profitieren, behauptet er. Das US Postal Service ist schon lange unterfinanziert. Nun kommen die Vorbereitungen für die Wahl dazu. Die Post fürchtet nun, dass Millionen von Wahlzetteln nicht rechtzeitig zugestellt werden können. Die Demokraten wollen eine Finanzspritze für die Post. Aber das haben die Republikaner im Senat verhindert. Jetzt mischen sich die Bundesstaaten in den Streit ein. Mehrere haben juristische Schritte angekündigt. Sie wollen verhindern, dass Trump Änderungen an der Post vornimmt und die Wahlen damit beeinflusst werden. Die Demokraten wollen nun einen Gesetzesentwurf für die Lösung des Postproblems beschließen. Wird der juristische Druck Trump dazu bewegen, im Streit um die Post nachzugeben? Und wieso wehrt er sich überhaupt dermaßen gegen die Briefwahlen? Darüber diskutiere ich heute mit Katrin Klüver-Ashbrook. Die Politologin leitet das außenpolitische Forschungsprojekt Future of Diplomacy an der Harvard Kennedy School in Cambridge, Massachusetts. Herzlich willkommen, Frau Klüver-Ashbrook.
Hallo, ich grüße Sie.
Fangen wir gleich mit einer aktuellen Frage an. Also wieso will Trump verhindern, dass mehr Menschen per Brief wählen?
Die Briefwahl kann innerhalb der USA eine potenziell große Auswirkung auf die Wahlbeteiligung haben. Prinzipiell muss man erst mal sagen, dass anders als in Europa zum Beispiel, in den USA, am 3. November haben Sie schon erwähnt, immer an einem Dienstag gewählt wird. Das hat historische Gründe, aber es ist natürlich in der modernen Arbeitswelt Amerikas erstmal ein Arbeitstag. Und das hat immer historische Auswirkungen auf Wahlbeteiligung gehabt, denn je nach Verteilung der Wahllokale, sogar je nach Wetterlage, haben wir gesehen, dass lokal das große Auswirkungen haben kann darauf, wie lange zum Beispiel Menschen wirklich Schlange stehen können an einer Wahlurne. Und wir haben jetzt zum Beispiel in den Vorwahlen auch schon gesehen, dass wenn Wahllokale geschlossen werden müssen, in diesem Fall nehmen wir mal zum Beispiel das Beispiel Pennsylvania, wegen der Corona-Pandemie, dass Wahllokale von 230 auf 8 eingestampft werden innerhalb des Einzugsgebiets Philadelphia, dass es dann dazu führt, dass Menschen einfach von der Wahl abgehalten werden, quasi physisch. Sie können nicht zur Wahlurne gehen. Das heißt, die Eröffnung oder die Erweiterung eines Briefwahlrechts würde es natürlich ermöglichen, Menschen, die gegebenenfalls arbeiten müssen, an einem Dienstag keine Kinderversorgung haben, die von Covid betroffen sind, etc., wählen zu gehen. Und traditionell sind natürlich solche Hürden, auch gerade bei der Wahlregistrierung, betreffen sie immer Minderheiten. Und Sie haben es schon angesprochen, die Demokraten rechnen sich natürlich bei einer hohen Briefwahlbeteiligung ein großes Plus aus, denn, das wissen wir demografisch, Minderheiten, Afroamerikaner, Latinoamerikaner und so weiter und so fort, sind eher demografisch einem demokratischen Lager zuzuordnen. Und das heißt, im Mai hat dieser Präsident einen neuen Vorsitz der Post einberufen, einen Businessman aus seinem Einzugskreis, der nun versucht, angeblich die Post zu reformieren. Und er tut es, indem er ziemlich schnell Ausgaben zusammenstreicht und kurzfristige Entscheidungen trifft, die dafür sorgen, dass zum Beispiel Sammelbriefkästen in den USA abgebaut werden, Post jetzt schon liegen bleibt. Und das sorgt in teilweise ländlichen Gegenden schon jetzt zu Versorgungsengpässen, die mit der Wahl gar nichts zu tun haben. Das heißt, Sie haben es schon angesprochen, die Krise ist groß und es werden jetzt alle möglichen Methoden versucht werden, dagegen anzugehen. Und weil dort ein Präsident nur bedingte Exekutivgewalt hat, setzt der demokratisch kontrollierte Kongress jetzt alles daran, quasi die Post vor dem institutionellen Ausraub, wenn man so will, zu schützen. Mhm.
Das heißt auch, Trump möchte, dass die Menschen möglichst spät wählen und nicht womöglich jetzt schon per Brief, weil er in den Umfragen jetzt so schlecht darstellt und er hofft noch darauf, dass Biden sich in den Konfrontationen, in den TV-Konfrontationen, dass er ihm unterliegt. Spielt das auch eine Rolle, der Zeitpunkt?
Mit Sicherheit. Wie gesagt, wenn man sich gut vorbereiten kann auf eine Wahl, wenn Briefwahlunterlagen früh ankommen können, wenn man ohne Druck Entscheidungen treffen kann, dann sehen wir wiederum, wie das ein Zünglein an der Waage für die Demokraten ist. Die Demokraten wissen sehr wohl, es geht hier hauptsächlich darum, eine ganz hohe Wahlbeteiligung zu erzeugen, ihre Wähler an die Wahlurne zu bringen. Zum Teil haben die Demokraten auch bei der letzten Wahl erkannt, dass sie deshalb die Wahl verloren haben. Wir denken nochmal daran, dass Hillary Clinton ja den sogenannten Popular Vote sehr wohl gewonnen hat aber Herr Trump die Wahlmänner hinter sich hat vereinen können. Und diese Zünglein an der Waage-Situation entsteht dann, wenn Leute zu Hause bleiben. Und von einer Hillary Clinton waren damals nicht genug Leute beeindruckt oder begeistert, beziehungsweise war die Demokratische Partei innerhalb der Partei tief gespalten mit vielen linksliberalen Unterstützern für Bernie Sanders, die dann zum Beispiel Protest gewählt haben, damals Herrn Trump gewählt haben oder eben gar nicht die Spalte für die Präsidentschaft ausgefüllt haben in ihrem Wahlzettel. Und das muss die Demokratische Partei jetzt umdrehen. Und da können gerade diese frühen Bekenntnisse helfen. Das haben wir demografisch in allen möglichen Studien gesehen. Und daher entstehen diese unterschiedlichen Druckmomente. Die Demokraten pushen diese frühen Wahlzettel und Herr Trump wettert dagegen.
Mhm. Jetzt waren Sie ja lange selbst Journalistin. Sie haben unter anderem für den Sender CNN gearbeitet. Trump hasst ja die konventionellen Medien und verbreitet gern Verschwörungstheorien. Was meinen Sie, hat er das Vertrauen der Menschen in die Medien nachhaltig geschwächt und die Verschwörungstheorien QAnons zum Mainstream gemacht?
Da kommen mehrere Dinge zusammen. Erstens mal ein schlaues Beobachten der verändernden Medienlandschaft in den USA über die letzten 15 Jahre. Das ist nicht einem Herrn Trump zu schulden, sondern seinem Team. Aber das sind Erfahrungen, die er damals als Reality-TV-Star gesammelt hat. Dass man, wenn man nämlich sich im Grunde genommen an Strategien hält, die wir in Europa aus dem frühen Faschismus kennen, nämlich das Streuen unglaublich vieler Informationen in ein Medienspektrum, was sehr breit gefächert ist, was um jedes Augenpaar kämpfen muss, dass sich dann gestandene Journalisten, etablierte Journalisten auch hinter diese Falschmeldungen klemmen, um dann diese Falschmeldungen im Zweifel auseinanderzunehmen, wirklich journalistisch, ethisch richtig zu bearbeiten, das dann dazu führt, dass unglaublich viele Finden und verschiedene Stories gestreut werden, die dann erstmal aus der Welt geräumt werden müssen. Und dass das dann im Grunde ein ganz groß angelegtes Ablenkungsmanöver ist von dem, was zum Beispiel eben institutionell im Weißen Haus stattfindet. Wir denken an das Auseinandernehmen des amerikanischen Justizapparates, was von einem Stephen Miller gesteuert aus dem Weißen Haus langsam, aber behende stattgefunden hat über die letzten 3 Jahre und wovon die vielen in die Welt gestreuten Falschmeldungen, die Ablenkungsmanöver, die traditionelle Presse auf Finden geschickt haben, die dann fast nicht mehr einzuholen waren. Mhm. Und umgekehrt hat dann natürlich dieses Zusammentreffen mit einem durchfaserten, sehr inzwischen polarisierten Medienspektrum, extrem privatisierten Medienspektrum in den USA dann dazu geführt, dass Menschen verwirrt sind, nicht mehr Traditionsmedien unbedingt vertrauen, sich ihre eigenen Wahrheiten suchen. Und das öffnet dann natürlich wiederum die Türen, Sie haben schon angesprochen, QAnon oder Verschwörungstheoretikern, die dann eben zeitgleich mit dem Wachstum der sozialen Medien natürlich einfach noch mehr Sprachrohre finden, Menschen noch persönlicher abholen können, ansprechen können. Und so kommen mehrere Phänomene zusammen, die dann dafür sorgen, dass es inzwischen hier wirklich schwierig ist, ganz stringente, klare Linien in einer Medienlandschaft zu sehen, die dann Menschen wirklich unterstützen bei der Findung A, bei der Wahrheitsfindung und B natürlich auch bei politischen Entscheidungsprozessen. Aber das gehört bei diesem Präsidenten zum Programm.
Und das wird sich so einfach auch nicht ändern. Ne? Also es ist nichts, was jetzt, es ist ein gewisses Stimmungsbild in der Gesellschaft, das nicht mit Trump verschwindet, sollte er die Wahlen verlieren.
Nein, und deswegen ist es eben auch wichtig, dass die Demokraten erkennen, mit welcher, wie sie ins Land gehen müssen. Es wird, und das kennen wir in Europa nicht auf die gleiche Weise, beziehungsweise sind bestimmte Trends des Straßenwahlkampfs von den USA natürlich auch nach Europa gesickert. Aber die Demokraten wissen, es geht immer darum, inzwischen wirklich Menschen, die direkt anzusprechen, und zwar wirklich an der Haustür. Und wir werden sehen, eine große Mobilisierungswelle der Demokraten, wirklich dieses von Haus zu Haus, von Angesicht zu Angesicht, zum Teil eben auch um gegenzusteuern dem wahnsinnigen finanziellen Investment wieder einer Trump-Maschinerie auf den sozialen Medien. Und das wird man natürlich einerseits mit Gegenanzeigen ein bisschen stattgeben können, aber umgekehrt werden wir, glaube ich, einen sehr interessanten Straßenwahlkampf hier erleben in den USA, um wirklich Vertrauen wieder zu gewinnen. Denn darum muss es jetzt gehen.
Die Frage ist nur, ob Joe Biden der richtige Kandidat dafür ist. Sie stehen den Demokraten ja nahe. Sie haben etwa für den damaligen Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, gearbeitet. Haben die Demokraten mit Biden den richtigen gewählt? Das heißt ja oft, wenn Trump verliert, dann trotz Biden und nicht wegen ihm.
Jetzt müssen wir Michael Bloomberg erstmal seine Rolle als klassischer unabhängiger Kandidat geben, denn Michael Bloomberg war lange Republikaner, bevor er sich quasi in die politische Mitte gewendet hat und jetzt natürlich im Wahlkampf, seinen eigenen Präsidentialwahlkampf angefangen hat, und als dieser dann nicht erfolgreich ausgegangen ist, er gesagt hat, er wirft sein Vermögen in die Waagschale um den Demokraten, und zwar auch im Senat und im Kongress, zu einem durchschlagenden Wahlergebnis zu helfen. Aber dennoch stehe ich den Demokraten nahe, das ist nicht verkehrt. Sie haben sich auf Joe Biden geeinigt, ob er innerhalb dieser unglaublich breit aufgestellten Kandidatenriege der Beste war. Das hängt dann so ein bisschen von ihrer Messlatte ab. Aber es ist der Einheitskandidat gewesen. Und wir haben gestern zum Beispiel beim Parteitag gesehen, es gab einen ganz großen Teil, quasi eine Podiumsdiskussion mit früheren Kandidaten, die alle gesagt haben, warum die Teile ihres Programmes, die zum Teil progressiver waren, wenn man so möchte, oder fast linksliberaler als das eigentliche Programm, mit dem Joe Biden damals im Vorwahlkampf angetreten ist, inzwischen sich im Parteiprogramm der Demokraten abbilden. Also sie haben alle wieder gesagt, das ist der Kandidat, der uns einen kann. Der Parteitag gestern stand unter dem Motto »Die Seele Amerikas«. Also es wurde wirklich argumentiert darum, dass dieser Kandidat vielleicht nicht der beste Einzige ist, aber ein unabhängiger Querdenker, der offen ist und zuhören kann und auch andere Teile, andere Strömungen in der Partei vereinen kann. Und dass das vereinende Moment das wirklich ist, was einen Joe Biden ausmacht und ausmachen wird und die Präsidentschaft eines Joe Biden ausmachen wird. Denn wie gesagt, es wurde, das hat Michelle Obama mehrfach erwähnt und Bernie Sanders eben auch, hier geht es um die Integrität der amerikanischen Demokratie, hier geht es um die Seele Amerikas, hier geht es darum, Amerikas Strahlkraft in der Welt zu bewahren. Und das soll ein Joe Biden sein. Also diese Botschaft des vereinenden Menschen, des vereinenden Charakterkopfs, das ist die Botschaft, die sie in die Welt tragen wollen, die Demokraten.
Apropos Strahlkraft der Amerikaner in der Welt oder Schlagkraft, besser so. Unter Trump haben sich die USA ja militärisch zurückgezogen. Biden und seine Vizekandidatin Kamala Harris gelten eher als Advokaten der militärischen US-Dominanz auf globaler Ebene. Bedeutet ein Sieg der Demokraten jetzt eine Rückkehr zum Endless War, zur USA als Weltpolizei, auch wenn Biden das abstreitet?
Also mehrere Dinge. Ich würde ganz generell erstmal dieser Idee widersprechen, dass ein Trump sich militärisch zurückgezogen hat. Wir haben unter dieser Administration und unter einer republikanischen Zugmacht ein Militäretat gesehen, der so groß war wie nie. Dieser Präsident hat nicht auf Diplomatie gesetzt, sondern auf die Schlagkraft des Militärs. Wir denken an die Mother of All Bombs. Wir denken an die Entsendung von Spezialtruppen in Syrien, die er dann wieder zurückgeholt hat. Aber zumindest die Erweiterung dessen. Wir denken an die etwas merkwürdigen Manöver jetzt angesichts der Truppenverlegung in Europa, die strategisch nicht viel Sinn zu machen haben. Aber wir denken auch an die Ankündigung gegebenenfalls neuer Nukleartests. Dinge, die ein demokratisches Präsidentschaftsprogramm, ein Parteiprogramm, das liegt hier neben mir, die ganzen 70 Seiten, immer wieder abstreitet. Die Demokraten haben von vornherein gesagt, sie haben im Umkehr zu dem, was sie sagen, überhaupt kein Interesse daran, Endless Wars voranzubetreiben. Sie wollen die Diplomatie wieder in die Mitte der amerikanischen Außenpolitik stellen. Es muss um friedliche Konfliktlösung gehen. Es muss darum gehen, gerade wieder die Alliierten, die Partner, gerade die europäischen Partner wieder stark an sich zu binden. Das heißt, keine amerikanische Administration dreht leichtherzig den Militäretat zu, beziehungsweise spricht dem Militär das ab, was Amerikaner für sich als nötige Sicherheit empfinden. Aber umgekehrt, ich glaube, in dieser Administration und in dem, was im Parteiprogramm steht, ist eine wirkliche Umkehr oder eine Abkehr von einer Militarisierung der amerikanischen Außenpolitik, das steht im Vordergrund. Und umgekehrt steht, und das ist eben mein Arbeitsbereich, wieder im Vordergrund zu sagen, wie können wir Konflikte nachhaltig, aber mit Partnern diplomatisch lösen. Und das erhoffe ich mir von dieser Administration, wenn sie denn gewählt werden sollte im November.
Genau, also in den Umfragen liegt der Trump seit langem, wie gesagt, weit hinter Biden. Könnte er die Wahlen trotzdem gewinnen? Oder anders gefragt, was müsste denn passieren, damit Trump die Wahlen noch gewinnt?
Also Sie haben es angesprochen, Umfragen sind seit der Wahl 2016 ein schwieriges und heikles Thema in den USA. Wir sehen auch ganz unterschiedliche Zahlen in Umfragen, die normalerweise als haltbar gelten. Das heißt, wir sehen prozentual Unterschiede von 5 bis fast über 9%. Da ist ziemlich viel Spielraum drin. In der Regel ist natürlich so 1% das Zünglein an der Waage. Das heißt, es könnte immer noch ziemlich gut ausgehen für Joe Biden. Aber wie wir schon am Anfang des Gesprächs besprochen haben, ganz kritisch wird die Wahlbeteiligung sein. Wird sein, gelingt es den Republikanern, wie sie offensichtlich es versuchen, Wählerstimmen zu unterdrücken. Kann man umgekehrt dann seine Basis motivieren, den Wahlkampf so aufstellen, spalterisch aufstellen, dass alle Kernwähler eines Donald Trump es an die Wahlurne schaffen und umgekehrt die Wahl für andere wiederum fast unmöglich gemacht werde. Das wäre so der strategisch-systematische Ansatz. Und da weisen immer wieder auch andere Analysten darauf hin, dass das natürlich eine Argumentation aus einer Position der Schwäche ist. Und ich kann mir jetzt fast, Sie haben es angesprochen, 11 Wochen vor der Wahl auch nicht mehr vorstellen, dass eine weitere Krise, also ein Angriff im Sinne der nationalen Sicherheit, etwas wie der 11. September dazu führen könnte, dass dieser Präsident sich als ein Einheitspräsident präsentiert, so wie Joe Biden es im Umkehrschluss zu versuchen scheint. Denn wir haben gesehen, in der Corona-Pandemie ist das unglaublich schiefgelaufen. Er hat über 170.000 Amerikaner in den Tod geschickt, weil er kein föderales Krisenmanagement hinbekommt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie zusätzlich zu einer wirtschaftlichen Depression dieser Gesundheitskrise eine Krise innerhalb der nationalen Sicherheit dazu sorgen würde, dass das noch mehr Wähler an die Wahlurne treibt. Umgekehrt gehen natürlich viele Leute davon aus, dass vielleicht ein alleiniger Militärschlag der USA irgendwie vielleicht noch den einen oder anderen patriotisch begeistern würde. Aber ich glaube, das Land ist so ermüdet und so gebrochen von der Auswirkungen Coronas und natürlich der Wirtschaftskrise jetzt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ein einzelnes Event, wenn man so möchte, ein einzelnes Negativum diesem Präsidenten noch zu einer Wahl helfen wird. Da geht es um systemische Fragen und wir werden sehen, wie der Präsident jetzt damit Wahlkampf macht und versucht, Menschen von der Wahlurne fernzuhalten. Immer wieder, das haben Sie schon am Anfang des Gesprächs angesprochen, immer wieder Leute davon zu überzeugen, dass eine Briefwahl keine gültige Wahl ist, dass es Fraud geben wird, dass es Wahlbetrug auf höchstem Niveau geben wird. Das wird er versuchen zu erstreiten und es wird spekuliert, dass er sitzen bleiben möchte im Weißen Haus im November, denn wenn es viele Briefwahlen gibt, die natürlich von Staat zu Staat ausgezählt werden müssen und dort zertifiziert werden müssen, wir haben damals das Fiasko gesehen mit Iowa bei der Vorwahl, dass der Präsident wiederum sagen wird, das ist alles nicht zertifizierbar, ist alles nicht Realität, Ich bleibe hier so lange sitzen, bis wir das gerichtlich ausgefochten haben. Und anders als im 2000er Wahlkampf mit Al Gore und George Bush, wo dann quasi so, der higher angels of our being, würde Al Gore sagen, also die Verpflichtung zur Verfassung und zur Stabilität des Landes Al Gore dazu bewegt haben, von weiteren Gerichtsschritten abzuzielen, dass das nicht passieren wird. Dieser Präsident wird um sein Amt kämpfen bis in die letzte Minute. Denn wir wissen alle, wenn er raus ist aus dem Weißen Haus, dann steht seine Immunität auf dem Spiel und dann stehen alle Dinge, die dieser Mann korrupterweise in den Jahren vor seiner Präsidentschaft, aber eben auch während seiner Präsidentschaft unterzogen hat, dann stehen die blanko auf dem Zettel und dann könnte es sehr, sehr eng werden für Donald Trump. Und da er das nicht will, wird er kämpfen bis zur letzten Minute und eben auch gegebenenfalls auf eine sehr dreckige Art und Weise.
Frau Klüber-Eschbrock, ich danke vielmals für das Gespräch. Schöne Grüße nach Massachusetts.
Herzlichen Dank.